Ich habe vorhin, habt ihr alle mitgekriegt, vor der Tür gestanden und habe immer gewartet. Ich denke, Mensch, heute kommt doch der Wegwert. Heute muss doch der Wegwert kommen, der kommt nicht. Was ist das bloß los? Und dann gucke ich nochmal auf den Plan und stelle fest, der 12. Und da steht Heider und nicht Wegwert. Der Bruder Wegwert kommt am nächsten Sonntag. Tja, lassen wir den Gottesdienst ausfallen, geht ihr alle nach Hause? Ich denke mal, nein. Und darum bin ich so richtig dankbar, dass wir vorhin dieses Lied gesungen haben. Herr, füll mich neu. Denn ich weiß, dass auch wenn ich eine Predigt vorbereitet habe, ich nichts weitergeben kann, was der Herr mir nicht gibt. Aber auch in so einer Situation, und ganz besonders in so einer Situation, bin ich darauf angewiesen, dass Gott Gnade gibt. Am letzten Sonntag hatten wir ja aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Tatsache der Auferstehung. In der Gemeinde in Korinth gab es schon zur damaligen Zeit Menschen, die die Auferstehung geleugnet haben. Und Paulus schreibt dann, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann haben wir auch keine Auferstehung. Und wenn wir keine Auferstehung haben, ist Christus auch nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann haben wir auch keine Hoffnung. Dann ist unser ganzer Glaube umsonst, unsere Nachfolge umsonst. Dann könnten wir so leben, wie alle anderen leben, nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So ist das aber nicht. Und darum möchte ich einfach fortfahren in dem von Kapitel 15 von Vers 20 an. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Damit haben wir am letzten Sonntag aufgehört. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wenn sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende. Wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Christus ist auferstanden. Damit ist Vergebung unserer, meiner Schuld und Sünde besiegelt. Gott hat dieses Opfer, das Jesus gebracht hat auf Golgatha, akzeptiert, angenommen und ein Siegel darunter gestellt, wir dürfen in Jesus Christus frei sein. Und nun begründet Paulus etwas, was vielleicht heute gar nicht so sehr gern gehört und akzeptiert wird. Denn durch einen Menschen ist der Tod gekommen. Durch Adam. Im letzten Seniorenkreis hatte ich als Thema gewählt die Schöpfung und ganz besonders Eva. Eva die nach Gottes Willen geschaffen ist, weil es nicht gut war, dass Adam allein ist. Adam, der als Verwalter eingesetzt war, der gesehen hat, wie die Tiere paarweise leben, und er war allein. Darum hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, und ich will ihm eine Gehilfin machen. Eine Gehilfin bedeutet keine Herrscherin, keinen Fußabtreter, sondern einen Partner zur Seite. Und ich weiß noch, es ging dann um die Rippe, aus der Gott die Eva gemacht hat. Und ich habe dann immer so gemacht und habe gesagt, ja, die Rippe, die ist so an der Seite, und darum ist das ein Zeichen dafür, dass Gott die Frau neben Adam gestellt hat. Und dann habe ich gesagt, und die Rippe ist nah am Herzen. Und dann sagte der Karl-Heinz, dann hast du die falsche Hand, denn dann zeigst du die verkehrte Seite. Ja, die Rippe ist nämlich auch am Herzen. Damit heißt auch, dass die beiden Menschen durch das Herz, durch die Liebe miteinander verbunden sind. Es war und ist der Wille Gottes in seiner Schöpfung, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Nicht als Herren, nicht als Fußabtreter, aber als Gehilfen. Dann hat sich die Gehilfen nicht so verhalten, wie es gut war oder wäre. Sie hat auf die Schlange gehört, damit bewusst den Anordnungen Gottes zuwidergehandelt und dann war sie keine Gehilfin, sondern war sie Fallstrick für Adam. Sie gab Adam davon und er nahm und aß. Und Gott hatte gesagt, wenn ihr davon esst, dann müsst ihr sterben. Und damit ist vom ersten Menschenpaar an der irdische Tod über die Menschheit gekommen. Bis hin zu uns. Wir wissen nicht, ob wir die Abberufung der Gläubigen von dieser Erde mit unserem lebendigen Leib, mit dem wir jetzt hier stehen, erleben werden. Und so wie Paulus sagt, plötzlich im Moment überwandelt oder verwandelt werden in den himmlischen Leib. Oder ob wir genau wie Adam und Eva sterben müssen und alle anderen Menschen vor uns. Ausnahmen gibt es auch, wissen wir auch. Da gibt es einen Henoch in der Bibel, da gibt es einen Elia, von denen gesagt wurde oder wird, sie wurden hinweggenommen. Bei Mose ist das so eine Frage, ob er gestorben ist oder nicht. Jedenfalls hat man Mose nicht mehr gefunden, obwohl man ihn lange gesucht hat, also den Leichnam. Aber es hat schon immer Menschen gegeben, die den irdischen Tod nicht gesehen haben. Aber das sind Ausnahmen. Die Regel ist, dass der normale, natürliche Mensch stirbt. Wie durch einen Menschen der Tod gekommen ist. Und der Tod ist die Folge des Ungehorsams der Sünde. Ich weiß nicht, ob jemand heute Morgen schon den Psalm gelesen hat, der für diesen Tag gegeben ist. Und da ist mir so bewusst geworden, Israel war nicht anders, weder besser noch schlechter als wir. Der Psalmist beklagt das Unvermögen Israels, sich wirklich Gott in jeder Situation anzuvertrauen. Psalm 136, Vers 1 bis 23. Wir, sagt der Psalmist, wir und unsere Väter, wir haben gesündigt. Und das ist immer ein Problem, das so einzugestehen. Der Kalenderzettel, zu dem es dann heißt, da wird geschrieben, im Jahr 2014 hat der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden ein Schuldgeständnis unterschrieben. Ein Schuldgeständnis, dass sie sich im Dritten Reich nicht an das Wort Gottes gehalten haben, sondern dem Zeitgeist gedient haben. Ich sage es mal jetzt so mit meinen Worten. Und ich weiß noch, in meiner Jugendzeit und dann ganz extrem in der 68er-Bewegung hieß es, die Alten, die müssen alle weg. Die Kriegsverbrecher sind alle schuld. Die dürfen keine Rente kriegen, die sind alle überflüssig. Das sind alles Kriegsverbrecher. Und da wurde nicht gefragt, ob das Leute waren, die etwas zu sagen hatten oder die einfach nur gegangen sind, weil sie sonst erschossen worden wären. Diese damalige 68er-Generation, die hat die ganze Kriegsgeneration verdammt. Die haben alle Schuld. Wir nicht. Wir bauen ein besseres Leben auf. Und ich denke mal, das ist so ganz typisch, auch für uns Menschen. Wir suchen die Fehler bei anderen. Und für unsere Fehler suchen wir die Ursache bei anderen. Ja, wenn der oder wenn die, dann wäre das ja ganz anders gewesen. Nein, wie durch einen Menschen der Tod und die Sünde in die Welt gekommen ist, so sind sie alle Sünder. Das ist das Urteil Gottes über diese Welt. Da hilft keine Entschuldigung, da hilft kein Versuchen, sich irgendwo freizureden. Es ist so, wie es ist. Sünde bedeutet Tod. Denn, so sagt Paulus, wie in Adam alle sterben als Folge dieser Sünde, so werden in Christus alle leben. Was ist denn nun wahr? Sterben alle oder leben alle? Es gibt hier einen ganz markanten Punkt, ein ganz markantes Wort. So wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle leben. Und nur, und damit will ich nicht überheblich werden, im Gegenteil, ich muss mich auch immer wieder darunter beugen, nur die in Christus und mit Christus leben, hier auf dieser Erde, haben die Verheißung für das ewige Leben. Und zwar das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und darum ist es unsere Aufgabe, ob wir es wollen oder nicht, ob es in die Zeit hineinpasst oder nicht, ob wir uns drücken wollen vor der Verantwortung, denn es ist ja ein Problem in unseren Tagen. Wenn man das Wort Gottes auf die Leuchter stellt und wenn man sagt, das hat Gott in seinem Wort eindeutig als Sünde erklärt Wenn man heute das als Sünde nennt, dann ist man schon außen vor. Homosexualität, das ist nun mal ein beliebtes Wort, an dem sich die Geister scheiden. Von der Veranlagung her kann und darf es nicht von uns als Sünde benannt werden. Ja, ich weiß, was ich sage. Denn auch da hat Gott den Menschen ganz unterschiedlich ausgestattet. Wir haben auch nicht das Recht, das haben wir am Mittwoch in der Bibelstunde auch nochmal gesagt, wir haben auch nicht das Recht, uns über Homosexuelle zu erheben. Und noch schlimmer finde ich es ganz persönlich, wenn man mit dieser Sünde Witze reißt. Wenn man sich lustig macht über Sünde der anderen. Homosexualität als solche kann und will ich nicht als Sünde bezeichnen. Aber ausgelebte Homosexualität. Da spricht die Bibel ganz klar davon. Knabenschänder, die Lust am gleichen Geschlecht haben, das ist Sünde vor Gott. Und das Wort Gottes sagt eindeutig, diese werden nicht hineinkommen. Und darum ist es unsere Aufgabe, ob wir damit anecken oder nicht, Sünde Sünde zu nennen. Und auch für homosexuell veranlagte Menschen ist Christus gestorben. Und es gibt auch Berichte darüber, dass Menschen, die es wollen, sich Christus unterstellen, auch geheilt werden können. In Christus Jesus ist Vergebung der Sünden, ist das, was uns belastet, ist das, was uns von Gott trennt, wegräumbar oder abschaffbar, vergebbar. Und ich will mich nicht auf eine Sünde festlegen. Ich habe schon als junger Mensch immer wieder mal auch in der Gemeinde dagegen rebelliert. Ja, könnt ihr mir glauben. Wenn junge Frauen vor die Gemeinde gestellt wurden, weil sie Unzucht getrieben haben und plötzlich schwanger waren. Das war eine Sünde, die musste unbedingt vor die Gemeinde. Ehebruch, wenn auch nicht die Folge von einer Schwangerschaft war, musste unbedingt vor die Gemeinde. Habt ihr schon mal die Liste durchgelesen, über die Bibel schreibt, die werden nicht in das Reich Gottes kommen? Lieblosigkeit. Wer hat schon mal jemand vor die Gemeinde gezerrt und gesagt, der hat sich so und so verhalten, so völlig lieblos, der hat mich so verachtet, so beschimpft. Das muss endlich mal geklärt werden. Naja, das ist normal, das kann uns schon mal passieren. Geizige, Tagelöhner, also Faulenzer. Und da gibt es so viele Dinge, die vom Reich Gottes ausschließen. Habgierig. Habt nicht Lust, die Welt noch, was in der Welt ist. Liebt das Geld nicht. Und so viele Dinge gibt es in der Schrift, die uns warnen. Aber egal, ob es mal so die harmlose Lieblosigkeit ist, für mich ist sie nicht harmlos, und ich weiß, dass ich selber damit auch zu tun habe und darum auch immer wieder Christus und auch meine Mitmenschen um Vergebung bitten muss. oder ob es Mord und Totschlag ist, es spielt keine Rolle. Vor Gott ist Sünde Sünde. Wenn wir die Eva beurteilen müssten und würden sagen, nach unserem Maßstab, naja, was ist denn schon dabei, da so eine Frucht zu nehmen und da mal abzubeißen, was soll denn das schon? Kann das so schlimme Folgen haben? Einfach nur eine Frucht zu nehmen und davon zu essen? Ja. Paulus greift darauf zurück und sagt, so wie durch Adam, weil er sich hat verführen lassen, durch ihn ist die Sünde und der Tod in die Welt gekommen. Aber so ist in Christus auch das Leben da. Und das ist unsere Botschaft. Es gibt für uns kein Recht, irgendjemanden zu verurteilen und auszuschließen. Unsere Botschaft ist, in Christus ist Leben für jeden da, der Christus annimmt. In Christus haben wir Vergebung, Schuld, unsere Schuld, und wir dürfen uns auf seine Herrlichkeit, auf sein Wiederkommen freuen. Christus, der Erstling, der auferstanden ist. Als zweites, die, die auferstehen werden, wenn Christus wiederkommt. Ich habe am letzten Sonntag auch darauf hingewiesen, Christus ist aus den Toten auferstanden. Und auch die, die mit Christus leben, werden aus den Toten auferstehen. Paulus sagt, für die, die leben werden, wenn Christus wiederkommt, die werden im Moment verwandelt mit einem Leib, der in der Ewigkeit Bestand hat. Und die, die gestorben sind, die werden mit diesem Auferstehungsleib auferstehen, um mit Jesus in die Gemeinschaft einzugehen. Christus der Erstling, zweitens die, die in Christus gestorben sind, sie haben die Hoffnung, und Jesus macht das so an einem ganz primitiven Beispiel deutlich, wenn er sagt, zwei werden auf einer Mühle mahlen, der eine wird angenommen oder die eine wird angenommen, die andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf dem Acker sein und pflügen. Der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. Und zwei werden auf einem Bett liegen, also in der Nacht, und schlafen. Und plötzlich wacht der eine am anderen Morgen auf, halt, wo ist mein Partner? Weg. Ich habe mal so ein Buch gelesen von einem schwedischen Autor, der beschreibt seine Gemeinde, wie sie so gleichgültig dahin lebt, wie sie einen Evangelisten bestellt, der selber nicht glaubt, aber der hat ja ein gewaltiges Wort und der wird die Menschen begeistern und die Kirche wird voll werden. Und da gibt es welche in der Gemeinde, die warnen. Und der Evangelist, der wird dann auch von in der Woche von einem zum anderen beim Mittagessen oder Abend durchgereicht. So, ich denke, wir Älteren kennen das noch aus der früheren Zeit. Und dann kommt er auch zu einem dieser Brüder und er spricht mit ihm. Und er bricht sofort die Evangelisation ab und sagt, so kann ich nicht weitermachen. Nach Wochen bekommt dieser Bruder einen Brief, in dem sich der Evangelist bedankt, dass er so darauf hingewiesen wurde und dass er wirklich Glauben gelernt hat und glauben kann an Jesus Christus. Seine Schuld und seine Sünde, sein ganzes prahlerisches Auftreten, weiß er, ist vergeben. Und dann bereitet sich diese Gemeinde auf ein Jubiläum vor. Kirche ist voll, kein Platz mehr da. Und plötzlich soll der Chor singen. Der Dirigent stellt sich hin, der Chor steht auf Und plötzlich ist über die Hälfte des Chores weg. Aus der Gemeinde lichten sich die Reihen, sie sind plötzlich weg. Das ist eine Geschichte, die so nicht geschehen ist, weil Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Aber so kann ich mir das vorstellen. Denn Paulus sagt, in einem Augenblick werden sie weggenommen. Meine Hoffnung und mein Vertrauen auf Jesus Christus ist, dass ich dabei bin, dass seine Gnade, seine Kraft ausreicht, um auch mich mitzunehmen. Aber ich frage mich, was wird denn mit den anderen, die plötzlich merken, so wie es Jesus sagt, die zwei Frauen, die an der Mühle mahlen, die zwei Männer, die auf dem Acker sind, die zwei, die auf dem Bett liegen, plötzlich ist einer weg. Was muss das für ein Schock sein für die anderen? Was muss das für ein Schock für eine Gemeinde sein, wenn plötzlich die halbe Gemeinde weg ist, mitten im Gottesdienst? Wie würde ich wohl reagieren? Was ist denn nun passiert? Wie kann das sein? Als zweites werden die Toten in Christus aufstehen. Und als letztes werden alle auferstehen. Dann aber nicht mehr aus reiner Gnade, sondern sie werden aufstehen zum Gericht. Christus spricht auch davon, dass auch er dann ein gerechtes Gericht halten wird. Und dann wird er ganz andere Maßstäbe anlegen, als die, die wir anlegen. Dann werden es keine Menschen mehr sein, die an ihn geglaubt haben, sondern die von ihm gerichtet werden. Und auch da gibt es dann noch die Möglichkeit, dass Jesus zu den einen sagt, geht ein, und zu den anderen, geht weg. Aber das will ich jetzt nicht ausschreiben, da steht auch keine genaue Aussage, wie das alles passiert in der Bibel. Aber unsere Hoffnung, die wir haben dürfen, wenn wir an Jesus Christus glauben, ist die, dass wir auferstehen werden, zu seiner Herrlichkeit. Und dann, wenn Christus sein Gericht vollendet hat, wenn alle Feinde zu Füßen kriechen müssen oder gebunden sind oder wie wir das auch immer sagen wollen, wenn alle Feinde besiegt sind, ist der letzte Feind, in der aufgehoben wird, der Tod. Der Tod wird nicht mehr sein. In Gottes ewiger Welt. Und darum können wir es und dürfen es auch nicht verschweigen. Heute ist die Möglichkeit zu entscheiden, will ich leben oder will ich den Tod? Die Bedingung dafür sagt uns Gottes Wort. Und das Angebot, das Gott uns gibt, ist eben Leben. Das dürfen wir von ihm so erbitten. Amen.